Wir freuen uns, dass Sie sich heute Abend auf den Weg gemacht haben und mit uns die anbrechende Adventszeit feiern. Etwas ungewöhnlich ist dies ja. Andere sagen, ja, halt mal, stopp, ihr habt ja schon Licht angesteckt, es geht doch erst morgen los. Nein, ist nicht richtig. Sie wissen, dass die Israeliten schon immer den anbrechenden Sabbat feiern, wenn die Dunkelheit kommt und der alte Tag zu Ende ist. Es ist auch was Besonderes Schönes, in diese Nacht hineinzugehen, in der Freude. Jetzt geht die schöne Adventszeit an. Und ich hoffe, dass Sie zu Hause alle auch für sich feiern, dass Sie sich Tannenzweige zurechtgelegt haben und an den Abenden Lichter anzünden. Wir wollen Ihnen heute Abend, wollen wir Sie mit hineinnehmen in die Gemeinschaft des Feierns und des Freuens. Und ich habe heute denken müssen, wenn so viele Leute sich schon rüsten auf den morgigen ersten Advent, dann wollen wir laut diesen Menschen sagen, warum es sich lohnt zu feiern. Wir haben eine Erwartung und eine Hoffnung, auf die wir zugehen. Und das ist uns wichtig, dass das auch heute Abend laut wird. Und wir sind so froh, dass Sie mit dabei sind und mitfeiern. Wir singen nun, haben Sie alle Gesangbücher oder fehlen noch wo die Gesangbücher? Wir haben kein Liedblatt. Geben Sie ein Zeichen, wenn noch wo Gesangbücher fehlen. Keine, das hat ja geklappt vom Lied 6, die Verse 1 bis 3. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir wollen beten, wir erheben uns. Lieber Herr, wir wollen doch mit all diesem Feiern nur dir begegnen. Und da möchten wir dich bitten, dass du auch heute Abend zu uns sprichst durch dein Wort und dass das sich bei uns erfüllt, all unsere Not zu End erbringt. Du weißt, wie viele unter uns heute bekümmert und traurig und belastet sind. Und das macht uns so froh, dass du uns einen Weg zeigst, dass du bei jedem das Licht anzündest und die Freude einkehrt. Gib das auch jetzt. Amen. Wir nehmen wieder Platz und wir freuen uns, dass zuerst der Kinderchor uns ein Lied singen wird. Wir wollen heute Abend in diesem ersten Teil dann auch immer wieder zwischendurch einige der biblischen großen Weissagungen und Prophezeiungen des Kommens Jesu hören. Wir werden, nachdem der Kinderchor gesungen hat, zuerst die einleitenden Worte aus dem Johannesevangelium hören vom Kommen Jesu.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Amen.
Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich. Dass er's zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.
Möchte hier ein Adventslied anfügen, das man leider selten singt. Und dass das doch aufnimmt, was wir in diesen Verheißungen gehört haben. O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedensfürst von großer Macht. Es wollen dir der Erde Herren, den Weg zu deinem Throne sperren doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. Dein Reich ist nicht von dieser Erden, doch aller Erde Reiche werden dem, das du gründest, untertan. Bewaffnet mit des Glaubens Worten, zieht deine Schar nach den vier Orten der Welt hinaus und macht dir Bahn. Und wo du kommest hergezogen, da ebnen sich des Meeres Wogen. Es schweigt der Sturm, von dir bedroht. Du kommst auf den empörten Driften des Lebens neuen Bund zu stiften und schlägst in Fessel Sünd und Tod. O Herr von großer Huld und Treue, o komme du doch auch aufs Neue zu uns, die wir sind schwer verstört. Not ist es, dass du selbst hienieden kommst zu erneuern deinen Frieden, dagegen sich die Welt empört. O lass dein Licht auf Erden siegen, die Macht der Finsternis erliegen und lösch der Zwietracht Glimmen aus, dass wir die Völker und die Thronen vereint als Brüder wieder wohnen in deines großen Vaters Haus. Wir singen nun miteinander das Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Lied Nummer 10, die Verse 1 und 2. Und dann hören wir den Lobgesang des Zacharias.
Der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und erlöst und uns einen mächtigen Heiland erstehen lassen im Hause seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten zugesagt hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, um uns vor unseren Feinden zu retten und aus der Hand aller, die uns hassen, und unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen. Und um an seinen heiligen Bund zu denken und an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir ohne Furcht erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen, vor seinen Augen unser Leben lang. Du aber, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst dem Herrn vorangehen, um seinen Weg zu bereiten und sein Volk das Heil erkennen zu lassen in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch sie wird uns das Licht aus der Höhe besuchen, damit es denen erscheint, die im Finsternis und Schatten des Todes sitzen und unsere Füße auf den Weg des Friedens lenkt.
Dann singen wir den vierten Vers vom Lied, wie soll ich dich empfangen, Nummer 10.
Jesaja 60 fordert uns auf: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir singen den 5. Vers.
Zacharia 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jetzt noch der 6. Vers.
Ich möchte etwas erzählen von Wundern, die Gott in meinem Leben getan hat. Als ich etwa 20 Jahre alt war, hatte ich einen schweren Autounfall. Ich war Beifahrerin und wurde rausgeschleudert. Und das Auto hatte Totalschaden und ich stand auf, ohne dass mir ein Haar gekrümmt wurde. Und an dem Tag war die Losung: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Viele Jahre später, als ich in Nordthailand war, waren wir unterwegs, meine Kollegen und ich, in einem Dorf, das wirklich am allerschwierigsten zu erreichen war. Wir waren auf dem Heimweg, so auf ganz unwegsamem Gelände. Einer der Christen des Stammes, in dem ich gearbeitet habe, hat uns ein Stück begleitet und dann sagt er müsste jetzt eine andere Richtung gehen, aber er wird uns noch seinen Jungen ein Stück mitschicken, der könnte uns dann so an einer Stelle noch zeigen, wie es weitergeht. Und so haben wir es gemacht. Als wir an jene Stelle kamen, hatten wir so den Eindruck, eigentlich müssen wir jetzt da abbiegen. Und der Junge sagte, nein, nein, immer geradeaus. Ich weiß nicht, ob Sie sich so Nordthailand-Gelände vorstellen können. Da war kein Weg. Wir gingen geradeaus. Er musste es ja besser wissen als wir. Und nach einiger Zeit merkten wir, dass wir uns total verlaufen hatten. Er hat uns die falsche Richtung gezeigt. Zurück haben wir uns nicht getraut, weil wir ja den Weg überhaupt nicht wussten und haben uns überlegt, naja, da unten, weit unter uns war so ein trockenes Flussbett, wenn wir uns daran halten, werden wir irgendwie dann auf eine Straße kommen. So die generelle Richtung konnten wir uns schon denken. Wir haben es durchgeschleust, es ging steil runter, so von Baum zu Baum festgehalten und immer mehr wurde uns bewusst, dass wir total uns verlaufen hatten und keinen Weg mehr hatten. Die Zeit ging ziemlich langsam vorbei, aber wir blieben dabei, wir versuchen runter in dieses trockene Flussbett zu kommen. Nach einiger Zeit, aber es war für uns eine ganz lange Zeit, hörten wir unsere Namen in der Stammessprache rufen. Und Leute kamen, die inzwischen uns gesucht hatten. Als der kleine Junge zurückkam zu seinem Vater, und es war ein ziemlich hartgesottener Junge, wir haben ihn sehr gut gekannt, fing er an zu weinen und sagte zu seinem Vater, jetzt geht's den beiden so, wie meinem Bruder. Diese Familie hatte einmal ein Kind verloren, das sich im Dschungel verlaufen hatte und dabei dann eben gestorben ist. Er hatte uns absichtlich den falschen Weg gezeigt und hat jetzt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Und daraufhin, der Vater hat es dann doch gleich kapiert und hat sich auf den Weg gemacht und uns gesucht und andere Stammesleute, die ihm begegnet sind, auch noch losgeschickt. Wir waren froh, als die uns gefunden hatten, aber noch mehr haben wir gestaunt, als der Mann uns dann sagte, wenn ihr da weitergegangen wärt, wo ihr wart, in dieser Richtung, wärt ihr nicht lebend durchgekommen. In diesem trockenen Flussbett, bevor es zur Straße kommt, wohnt eine ganze Bande von Mördern und so Ausgestoßenen. Für uns war es eindeutig, Gott hat seine Engel gesandt in diesen Leuten, in diesen Pokaren, die uns da gefunden haben. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, war das eigentlich nicht das Größte. Diese großartigen Dinge, in denen ich Gottes Wunder erlebt habe. Ich habe viele Wunder erlebt. Aber für mich war eigentlich noch ein viel größeres Wunder, dass ich in schwierigen Situationen, als vieles hoffnungslos ausgesehen hat, als es auch in mir dunkel war und als die Dunkelheit um uns her mich sehr belastet hat, als ich dann wirklich Jesu Nähe erfahren habe und gemerkt habe, wie sein Wort in die Situation hineinspricht. Und das ist eine Erfahrung, die ich bis heute mache. Und das macht mich unheimlich froh, dass Jesus nicht nur in großartigen Situationen dabei ist, sondern gerade im Alltag und sein Wort da so lebendig ist und hineinspricht. Und dass ich damals oder schon so oft überlebt habe, das ist für mich ein Zeichen, dass ich nicht für mich lebe, sondern für ihn, der für mich gestorben und auferstanden ist.
Ich denke, dass auch bei Ihnen heute Abend Sie bewegt sind von vielen Fragen und Nöten und Sorgen, die auf Ihnen lasten. Das sollen Sie entdecken und erfahren, heute Abend und in diesen Adventstagen, wie Jesus Ihren Weg hell macht. Wir zu Ihnen reden. Wir singen das Adventslied mit Ernst, O Menschenkinder, Nummer 9, die Verse 1 und 3. Lied Nummer 9, Vers 1 und 3. Wir haben in unseren Adventsfeiern von alters her den Brauch, dass wir hier auch so eine szenische Lesung oder ein kurzes Anspiel unserer Zeit hineinnehmen. Ich will da kurz etwas dazu sagen. Manchmal passt das wie die Faust aufs Auge. Sagen Sie, also wir waren gerade so schön im Träumen. Verstehen Sie es richtig? Wir wollen eigentlich Sie aufwecken. Denn so manches auch, was uns heute begegnet, das ist ja im Leben sehr bedrückend und bedrohlich. Und vielleicht verstehen wir erst, wenn uns die Dunkelheit der Welt um uns richtig wieder bewusst wird, dann wird uns vielleicht auch die Adventsbotschaft und das Licht, das sie verbreitet, ganz groß. Einige haben nun für heute Abend von dem Zukunftsschreiber Aldous Huxley ein grausames Stück ausgewählt, wie die Menschenzucht der Zukunft läuft im Zukunftsstaat unserer Welt. Grausam, unbarmherzig, kalt und unheimlich.
Direktor Höchst persönlich ist natürlich eine besondere Auszeichnung für Sie. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen, aber Sie müssen ja auch eine gewisse Vorstellung von dem Ganzen bekommen. Morgen geht für Sie das Studium los, der Ernst der Arbeit. Für den Gesamtüberblick bleibt dann keine Zeit mehr.
Wie viele Befruchtungsapparate stehen jetzt in diesem Raum hier?
Insgesamt 300.
Und welche Aufgaben haben diese Apparate?
Lassen Sie mich am Anfang beginnen. Sie sehen hier die Brutöfen. Wöchentlich gehen hier Millionen von Samen und Eizellen ein.
Kann man diese Eizellen überhaupt am Leben erhalten?
Ja, selbstverständlich. Unsere Mitarbeiter sind ständig bemüht, die Temperaturen zu kontrollieren. Die Samen und Eizellen werden ständig mikroskopisch auf Fehler untersucht. Liegen keine Beanstandungen vor, kommen sie in ein Reagenzglas, das mit einer bestimmten Salzlösung gefüllt ist. Dann hat die Befruchtung stattgefunden. Die befruchteten Eier kommen dann in die Brutöfen.
Und wie lange bleiben diese befruchteten Eier in der Salzlösung, in dem Reagenzglas?
Wir unterscheiden zunächst einmal in fünf Klassen. Die Alphas und Betas bleiben bis zur Abfüllung in die Flaschen in den Brutöfen. Die Gammas, Deltas und Epsilons werden jedoch schon nach 30 Stunden entnommen.
Und warum geschieht das?
Ein Ei, ein Embryo, ein Mensch, das ist das Normale. Nach dem Bokanowski-Verfahren jedoch spaltet sich ein Ei 96 Mal. 96 Menschen statt einem. Das ist Fortschritt.
Ja, aber worin liegt der Vorteil dieses Verfahrens?
Ja, begreifen Sie denn nicht? Dieses Verfahren ist ein Hauptstütze menschlicher Beständigkeit. 96 völlig identische Geschwister bedienen 96 völlig identische Maschinen. Da weiß man zum ersten Mal in der Weltgeschichte überhaupt, woran man ist. Unser Wahlspruch, Einigkeit, Gemeinsamkeit, Beständigkeit, wird dadurch in einmaliger Weise verstärkt. Wir sind dabei, das Bokanowski-Verfahren zu verfeinern. Millionenlinge sind unser Ziel. Wenn Sie mir bitte in den Apfelraum folgen würden.
Was machen die Mitarbeiter nun mit den befruchteten Eiern?
Die befruchteten Eier werden nun in dem Abfüllsaal beschriftet, registriert und die Daten werden in einem Zentralcomputer gespeichert. Wir wissen also jederzeit, wie viele Embryos wir zur Verfügung haben.
Hat es einen praktischen Nutzen, so viele Daten zu speichern?
Und ob? Bei der letzten Nuklearkatastrophe kam eine Anfrage an uns, ob wir 1000 Reaktorarbeiter der Gamma-Gruppe haben. Glücklicherweise hatten wir diese, das war ein Bombengeschäft.
Und wo bringen Sie diese Reagenzgläser jetzt hin?
In das Embryonendepot, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
Können Sie uns ein paar Daten nennen?
Das Fließband, das Sie hier sehen, ist 2136 Meter lang. Es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8 Metern täglich. Nach 267 Tagen erblicken die Embryo im Entkorkungszimmer das Licht der Welt. Sie treten dabei also in das selbstständige Dasein über. Ich möchte jetzt ein paar wichtige Stationen beschreiben. Während dieser ganzen Zeit, die das Fließband durchläuft, stellen natürlich allerhand mit den Embryos an.
Was macht man denn da so mit den Embryos?
Zunächst einmal, alle 15 Meter führen wir ihnen eine bestimmte Menge Hypophysenhormon zu. Bei Meter 112 werden sie an die zentrale maternale Blutzirkulation angeschlossen und bei Meter 200 prüfen wir das Geschlecht. Wir prädestinieren und normen. Wir entkorken die Embryos zu Menschen als vergesellschaftete Menschen, als Alphas und Epsilons, als Kanalarbeiter und Hochschullehrer.
Mal eine Zwischenfrage. Was macht dieser Arbeiter dort? Was stellt er mit seinem Schraubenzieher da ein?
Der drosselt die Sauerstoffzufuhr. Dadurch kann man die Entwicklung eines Embryos steuern.
Wie wirkt sich diese Sauerstoffdrosselung aus?
Bei einer Sauerstoffzufuhr von 70% der normalen Dosis erhält man Zwerge. Bei weniger als 70% augenlose Ungeheuer.
Ist ja großartig, fantastisch.
Und was geschieht dort drüben bei Meter 97?
Da hinten werden Embryonen an Blei, Eznatron und Chlor gewöhnt. Das werden einmal die Arbeiter für unsere chemischen Werte.
Mit Meter 205 sieht so interessant aus.
Das sind Raketeningenieure im embryonalen Zustand.
Und warum werden die dauernd gekippt?
Eine besondere Vorrichtung kippt die Reagenzgläser die ganze Zeit, damit die Embryos Purzelbäume schlagen. Dadurch wird ihr Gleichgewichtssinn gestärkt.
Und welche Ziele verfolgen Sie mit diesen verschiedenartigen Behandlungen?
Unser Normungsverfahren hat ein Ziel. Die Menschen sollen ihre unentwindbare soziale Bestimmung lieben.
Wir hören den Chor.
Wir leben vom Erbarmen her.
um ganz ehrlich zu sein, das mit dem Bekümmern kann man nicht so regulieren. Bei mancherlei, was in der modernen Welt alles gesteuert und programmiert werden kann, beim Bekümmern ist bei Ihnen, bei mir natürlich immer so, es fällt über uns her. Wenn die Sorgen kommen, wenn die Ängste kommen, wenn die Unheilsnachrichten uns erreichen, das Telefon schellt, wenn der Arzt einen anschaut und einem schlimme Nachrichten übermitteln sagt, dass er nicht viel tun kann, und wenn Sie selber merken, was los ist, dann ist das ja alles zum Bekümmern. Aber das hat einen Sinn, wenn wir heute die Augen aufmachen und sogar immer wieder bloß so symbolisch auch mal die Ängste der Menschen hineinsprechen lassen in unsere Adventsfeier. Dann verstehen wir erst die Adventserwartung richtig. Und ich möchte Ihnen ein Adventswort groß und wichtig machen. Das kennen Sie gut. Sie haben es oft gehört, dass nämlich, dass wir die Tore und die Türen weit und hoch machen sollen. Was hat denn das für einen Sinn? Die Türen weit zu machen und die Türen hoch zu machen, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Die hier in die Jakobsschule gegangen sind, die hatten außer den großen speziellen Vergnügungen, die das Schulleben so alltäglich zu bieten vermag, ja noch eine ganz spezielle Genugtuung und Freude, dass nämlich direkt bei der Schule die Feuerwache steht. Und das ist der Traum eines jeden Kindes, wenn es da mitten in der Pause laut tönt und dann die großen Tore aufgemacht werden. Ich kenne sonst keine großen Tore, und dann fahren sauber geputzt die feierlichen Feuerwehrmänner mit ihren Helmen hinaus. Das sind große offene Türen, aber sagen Sie, was haben denn diese Türen in der Welt zu tun? Und warum sollen wir denn die Türen so weit aufmachen und so hoch aufziehen? Was ist denn damit gemeint? Das Lied, das singen wir und können es sicher auswendig. Aber was damit gemeint ist, ist doch genau das gemeint, dass unser Herr Jesus Christus in die Dunkelheit der Welt einziehen will. Er soll doch kommen, sagen Sie. Na bitteschön, kann doch kommen. Kommt ja allerhand Leute, kann doch auch kommen. Warum ist er noch nicht da? Jetzt muss ich Ihnen zuerst sagen, die Mauern dieser Welt sind verbarrikadiert. Mauern sind gegen Gott aufgerichtet in dieser Welt. Wissen Sie das? Gott kann gar nicht kommen. Dicke Mauern, unüberwindliche Wälle, da haben Generationen dran gebaut. Hören Sie sie doch mal um, es ist doch gar nicht eine christliche Welt, in der wir leben. Es ist doch eine gottlose Welt. Und die Mauern sind aufgebaut und dann heißt es bei denen, die da oben auf der Mauer stehen, du brauchst gar nicht zu uns reinkommen, Gott, wir machen es ohne dich, wir werden mit allem fertig. Und dann drehen sie sich um und sagen, probier, was du willst. Wir lassen dich nicht rein in unser Leben, unsere Welt. Hier bestimmen wir. Und wir haben unsere Ordnungen und unsere Gesetze und wir lassen uns nicht in die Karten schauen. Und dann kümmer du dich um deinen Himmel. Aber hier in dieser Welt, da haben wir das Sagen. Und so leben Generationen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und versperren Gott den Weg. Es ist die Feindschaft der Welt, die Gott abblitzen lässt. Das ist doch unsere Welt, in der wir leben, in der wir aufgewachsen sind, in der wir arbeiten, in der wir zu Hause sind. Eine Welt ohne Gott. Wenn Sie mal nach Jerusalem kommen, dann müssen Sie beim Jaffa-Tor die Stelle sehen, wo 1898 der damalige türkische Sultan die Mauer aufbrechen ließ. Er bekam großen Besuch, das war unser Kaiser Wilhelm II. Und da hat man die Mauer abgebrochen, damit der durchreiten kann. Wenn Sie es mal ansehen, müssen Sie sagen, war ja grob unnötig. Selbst wenn der noch seinen Pickelhaube oben auf hatte, hätte der nicht den Bogen des Tores gekratzt. Aber wahrscheinlich war das vom Sultan ein Stück Ehre für den preußischen Gast, dass er die Mauer abbrechen ließ. Nun hat die Mauer ja damals überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Wozu hätte man auch noch eine Mauer gebraucht? Mauern braucht man zur Verteidigung, zur Abwehr, damit der Feind nicht rein kann. Verstehen Sie, was das jetzt bedeutet, wenn die Mauern aufgebrochen werden? Wenn die Mauern aufgebrochen werden, ist ja interessant, dass wir in dieser Welt alle verschiedenen Herren und Mächte einmarschieren lassen, da öffnen wir die Tore bereitwillig. Mich beelendet das immer, wie in unserem Leben Streit und Gewalt Einzug halten darf. Böse Worte und Hass, unreine Gedanken. In gegenwärtigen Zeiten erleben wir, wie selbst abergläubische Mächte wieder Einzug halten in unsere Welt und die Menschen öffnen ihnen die Türen, was wir tagtäglich einströmen lassen durch die Bilder, die wir sehen. In Zeitungen, Fernsehen, Illustrierten und Filmen und was alles kommt. Wir öffnen die Mauern und sagen, alles darf rein, nur einer soll nicht rein, der lebendige Gott. Wir wollen unsere Festung verteidigen. Und das Zweite. Es ist ein großer Augenblick, wenn jetzt einer die Mauern aufbricht und nicht bloß die Türen aufmacht, sondern die Tore richtig aufbricht. Ich habe das noch erlebt in Versammlungen, wie ich Kind war, wenn es da als überfüllt war, hat man die Türen ausgehängt. Jetzt bei unserer Kirche hilft das nicht viel, wenn man hinten Türen aushängt. Aber das war immer so für mich ein aufregender Moment, wenn man gemerkt hat, jetzt ist so voll, jetzt muss man hin die Türen aufhängen. Da waren noch ein paar Leute im Vorraum, die wollten also auch noch in der Versammlung dabei sein. Aber hier geht es nicht bloß um das Aushängen der Türen, sondern brich die Mauer auf. Brich die Mauer dieser Welt auf, damit der König der Ehren Einzug halten kann. Und darum geht's in diesen Adventstagen. Ich möchte Sie heute Abend an dieser Stelle einfach zur Besinnung nötigen. Es genügt nicht, dass wir jetzt einen Augenblick in dieser Feier innehalten und träumen über den Lichtern der Kerzen. Kann Jesus als der König der Ehren in Ihr Leben einziehen, in Ihre Welt, in Ihre Arbeit? Ist er der Herr Ihrer Gedanken, haben Sie die Türen aufgebrochen und sagen, ich setze dir keine Widerstände mehr entgegen. Es kann ja jahrelang so gehen, dass wir uns mit Jesus über die Mauer nur unterhalten. Wir hören ab und zu seine Worte, wir werfen ihm ein paar fröhliche Gedanken zu, aber das genügt doch nicht. Wir wollen sagen, das soll nichts mehr zwischen dir und uns sein. Räum die Mauern weg. Und was sind denn das für Mauern, die uns da trennen? Das ist der Unglaube. Das ist der Zweifel und die Skepsis, die Gott nicht traut. Und das ist das Nein des Ungehorsams und das Misstrauen gegen Gott, ob du mich wirklich den Weg führst, der für mich gut ist. Das sind die bösen Gedanken, die uns gegen Gott beeinflussen und immer wieder gefangen halten. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Ich wollte in diesen Tagen viele Türen aufbrechen. Und ich möchte Sie bitten, wo Sie in diesen Tagen zu traurigen Menschen kommen, reißen Sie die Türen auf, brechen Sie die Mauern auf und sagen Sie den Menschen, bei dir will Jesus, der König der Ehren, Einzug halten. Darum ist ja von alters her die Adventszeit eine Vorbereitungszeit auf das Fest. Da muss ja noch einiges bei uns weggeräumt werden, was im Weg liegt, und dass sie nicht bloß so einige ungestüme Felsbrocken, solche Barrieren, ein paar Prügel, die uns hindern, dass Jesus Einzug halten kann, sondern das sind dicke, schwere Mauern. Und ich muss dann daran denken, wie Jesus durch die dicksten Mauern kommt, wenn nur einer ruft und sagt, komm doch und kehre bei mir ein. Das möchte ich all denen sagen, die dann plötzlich bekümmert sind und sagen, geht nicht Jesus bei mir vorbei, wird's bei mir diesmal ein frohes Fest werden. Ich bin so bekümmert, so depressiv, so verzweifelt, so ohne Hoffnung. Sie brauchen nur einen Spalt aufmachen, dann kommt er. Das ist doch die große Botschaft, wo Jesus nachher in der billigsten Kaschemme von Bethlehem Einzug hält. Wo er auf die Hirten zugeht. Wo er im Haus des Zachäus, dieses windigen Betrügers, stehen bleibt. Bloß weil der ein bisschen Sehnsucht hat. Und das darf ich Ihnen verkündigen. Wo Sie zurückgehen in Ihre Häuser und Wohnungen, und da kann es traurig sein, und da können Sie allein sein, und da kann sein, dass niemand nach Ihnen schaut. Er, der König der Ehren, will bei Ihnen Einzug halten. Darum reiß doch die Mauern ein, reiß doch die Widerstände weg, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Du bist jetzt dran, mach die Türe auf, ganz weit. Mach sie so weit auf, dass er Einzug halten kann. Wir haben vorhin dieses Stück gesehen, das unsere jungen Leute da andeutungsweise vorgespielt haben, das so zynisch heißt, schöne neue Welt. Wir wollen nicht in das Klagelied einstimmen, was alle in diesen Tagen brüllen. Wohin geht die Welt und diese dunkle Welt? Sie ist für uns keine dunkle Welt. Auch die moderne Welt des Jahr 2000, vor der fürchten wir uns nicht. Wenn Jesus Einzug halten kann, wenn er der Herr ist, wenn er in den Laboratorien die Menschen leitet, bei den Erfindern und Forschern, und dann kann man in die Technik, und dann darf man in die Wissenschaft, und dann darf man seinen Geist anstrengen, wenn Jesus der Herr ist. Lass ihn doch eintreten. Christen warten fröhlich der Zukunft. Aber wichtig ist, dass das Gottesreich anfängt. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wo die Türen aufgemacht sind, da fängt der Himmel an. Das Himmelreich, von dem Jesus so viel sprach. Da fängt der Himmel an bei Ihnen. Im Trauerhaus, in der Krankenstube, auf der Intensivstation. Da, wo einer sorgenvoll da sitzt und nicht mehr weiter weiß, und im Pflegeheim, wo alte Menschen ihres letzten Stündleins warten, da bricht der Himmel an, wo der König Jesus einzieht. Wir wollen in diesen Adventstagen noch viel mehr hören. Und dann wollen wir einstimmen den Jubel einer Maria, die so fröhlich singt, mein Herz erhebt den Herrn. Ich habe das gefunden, was mein Leben groß macht. Ich bin fest davon überzeugt, das ist das, was unser Leben groß macht. Mein Herr, wie der Zacharias das singt und bewundernd dasteht, da dürfen Sie daneben stehen und sagen, ich will die Türen aufbrechen, ich will die Mauern einreißen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Wir wollen diesen Vers jetzt miteinander singen vom Lied 6, den letzten Vers. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Lieber Herr, du musst uns in diesen Tagen zeigen, wo die Mauern so dick sind und dein Kommen hindern. Und wir wollen das alle von innen heraus tun, dich einladen, dass du kommen kannst, hinein in unsere Traurigkeit, da, wo wir einsam sind, da, wo Menschen ohne Hoffnung sind. Du hast uns geschaffen. Gott sei Dank, dass wir von dir das Leben haben und nicht von Menschen in Laboratorien. Und dass wir nach deinem Namen genannt sind. Und dass du den Plan für unser Leben hast und das Ziel. Und dass du uns rufst zum ewigen Leben. Herr, Reiß uns los da, wo wir gefangen sind, an äußeren Dingen, und gib uns in diesen Tagen die Freude an dir. Wir bitten dich, dass wir das weitertragen können zu den Trauernden, Verzweifelten, Depressiven, Kranken und Sterbenden, dass sie es erfahren und entdecken. Amen.